Wir haben sie dann ins Bett gelegt, ins Kinderzimmer, und dann hat mein Ex-Mann die Große geholt vom Kindi und hat irgendwie gesagt, ja, die Mama schläft und du musst ganz leise sein. Und die kam in die Wohnung und hat geblickt von der Kleinen die Kinderzimmertür zu. Die guckt mich an, Mama, ist meine Schwester da? Ich so, ja, guck halt mal ganz vorsichtig rein. Und dann hat ich reingeguckt. Also die hat sich mega gefreut, dass die endlich daheim war. Ja, und dann ging das ganze Desaster los. Mein Ex-Mann ist dann morgens aufgestanden, und weil auch die Kleine Gott sei Dank geweint hat, und hat die dann halt genommen und hat halt gemerkt, dass ich also nicht mehr richtig ansprechbar bin und so. Und der wollte mich irgendwie hochziehen. Wir haben mich auf den Boden gefallen und hat mich halt liegen lassen. Und er dachte, okay, wenn da irgendwas ist, lieber lasse ich sie liegen, bevor noch irgendwas Schlimmeres passiert. Mhm. Notarzt gerufen und Action und Krankenwagen. Aber von diesem Ganzen, wo der Arzt da war und die mich quasi mitgenommen haben, ich habe keine Ahnung. Gell?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprechstunde mit dem Leben. Schön, dass du da bist. Ich bin Ben und ich habe heute Sarah bei mir. Hallo Sarah.
Hallo.
Ich freue mich total, dass du da bist. Ich finde deine Geschichte faszinierend.
Danke.
Und berührend zugleich. Wir werden das nachher merken, wie berührend das sein kann. Ja, allein wenn ich dran denke, dann wird's mir schon warm. Bevor wir aber jetzt so intensiv reinstarten, würde mich einfach mal interessieren, wer bist du gewesen? Ganz am Anfang, ich habe von dir eine Übersicht bekommen, eine Chronologie. Du hast die Ausbildung zur MFA gemacht.
Zahnarzthelferin.
16 Jahre alt warst du. Was warst du für ein Mensch? Wer warst du?
Ja, ich war wild, lebensfroh, immer noch. Und ich habe damals in der 8. Klasse Praktikum gemacht bei einem Zahnarzt. Mhm. Und ich wollte schon immer was mit Menschen machen. Und der hat mir dann ein Jahr die Stelle freigehalten und dann habe ich 96 dort angefangen mit der Ausbildung bis 99.
Der hat dir die Stelle freigehalten?
Der wollte mich unbedingt haben in der Praxis.
Weil du so wild warst?
Ja, einfach weil es gepasst hat.
Okay. Das heißt, durchs Praktikum, da hat er irgendwie schon
gemerkt, die passt in die Praxis.
Die ist cool, die hätte ich gern, weil das ist ja ungewöhnlich, ne?
Ja.
Ein Jahr zu warten.
Er hat gesagt, Sarah, ich halte dir das frei.
Mega. Was heißt, du bist wild gewesen?
Ja, immer abenteuerlustig unterwegs und spontan.
Was hast du unternommen?
Dorthin mit Freunden, immer unterwegs, mal da an See oder da zum Wandern, Fahrradfahren.
Wild und frei quasi?
Ja.
Okay. Und die Arbeit, also, spüre ich so ein bisschen raus, die hat ja dann schon auch Spaß
extrem
gemacht. Ne?
Und ich bin ja eh so eine Blutige.
Ach, eine Blutige?
Mhm. Und ich wollte immer in die Chirurgie.
Okay.
Und dann habe ich 2001 in die Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie gewechselt, weil es war voll meins. Blut, Knochen, Gemetzel.
Okay.
Ich mag das.
Und in der Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie könnte ich mir jetzt vorstellen, die Herausforderung aber auch schon ein bisschen höher, oder?
Also, ja, wie beim Zahnarzt, da machst du halt ein bisschen Zahnstein-Röntgenbilder.
Okay. Okay.
Und in der Chirurgie halt mit, also da siehst du halt andere Sachen wie beim Zahnarzt. Jetzt musste ich die erste Woche schon ein bisschen auch, bin dann auch mal umgekippt, was halt schon blutig war.
Okay, aber muss ich glaube ich dran gewöhnen, gell? Ich weiß noch, als ich das erste Mal in die Chirurgie gekommen bin, da gab es so eine kleine Bauchnabel-OP und dachte ich, oh Gott, ich kipp gleich um. Ne? Und am Schluss war ich dann bei Hirn-OPs dabei und man denkt sich, ja, ist okay. Aber man braucht so ein bisschen, um sich an das Blut zu gewöhnen, auch wenn man es total spannend findet, oder?
Ja, das war auch in der zweiten Woche. Mhm. Hatten wir kleine Beckenkamm-OP, also da wird quasi vom Hüftknochen, Knochen eingesetzt im Mund.
Mhm.
Und wenn du nur so ein bisschen Zahnarzt gewöhnt bist und dann auf einmal in der Hüfte assistieren ja musst, zum Knochen rausmachen.
Und vor allem so ein Stück Knochen rausmachen, ja, ne? Nicht so, wir basteln mal ein bisschen.
Okay. Nee, das war richtig, aber war interessant.
Aha.
Also, ich war immer chirurgiemäßig, dachte ich, geil.
Also ich höre so raus, eigentlich wild und frei und das Leben war irgendwie ganz cool und hast auch einen Beruf gehabt, wo du echt Spaß gehabt
ja
hast. Wie sah dein Alltag so aus? Also hattest du dann Dienste oder ist das immer so zur gleichen Uhrzeit gewesen?
Ja, wir hatten Früh- und Spätschicht.
Früh- und Spätschicht. Mhm. habe ich das jetzt überhaupt, war es Klinik oder war das dann
eine Praxis? Praxis.
Okay. Und da gab es dann eine Frühschicht, wo du dann, keine Ahnung, um 8 angefangen hast dann oder?
7.
Um 7. Und eine Spätschicht gab es auch.
Genau.
Und dann aber echt auch mit knackigen Operationen, wo man Hufknochen rausgemacht hat und den Kiefer gemacht hat.
Ja.
Und dann in der Freizeit irgendwas unternommen mit Freunden.
Genau.
Wild und frei gewesen. Okay. Wie ging es dann weiter?
Ja, also ich habe dann irgendwann meinen Ex-Mann kennengelernt, zusammengezogen, geheiratet, so.
Der Klassiker.
Klassiker.
Der schwäbische halt. Klassiker.
Ja. Und dann habe ich am 1. September 2012 meine erste Tochter bekommen.
Ja.
Und dann war ich dann 1,5 Jahre zu Hause. Und ich wollte unbedingt wieder in den Beruf zurück. Habe ich dann auch gemacht, in Teilzeit.
Wie alt warst du, als du die Tochter bekommen hast?
32.
32. Das heißt, du hast dich im Beruf schon auch echt gut ausgelebt dann, ne? Und gesagt, oh, ja, das ist super. Und dann mit 32.
Kann man schon mal Kinder kriegen.
Kann man schon mal Kinder kriegen. Wobei, ich glaube, wenn ich das jetzt zurückrechne, wie viele Jahre ist das jetzt her?
Ne, die wird 14 im September.
Wird 14. Ja, okay. Okay. Ja. Und dann wolltest du aber zurück wieder in den Beruf, weil das dir so viel gegeben hat, so viel Spaß gemacht hat.
Ja, weil es einfach auch Spaß macht.
Okay.
Und ich hatte auch immer ganz arg tolle Kolleginnen, wo halt echt auch eine Freundschaft mittlerweile ist. Also regelmäßig telefonieren, sehen. Ich gehe ab und zu noch in die Praxis zu Besuch, weil es eben doch lang wie ein Zuhause war, weil du mehr in der Praxis bist wie daheim. Ja, doch.
Wird irgendwie so ein bisschen wie eine Familie, ne? Also vor allem, wenn das also über Jahre dann auch geht, ne? Also ich kann das schon auch nachvollziehen. Ja. Es ist ja irgendwie so ein wiederkehrender Rhythmus und ein wiederkehrendes, ich sage jetzt mal ein Stück weit zu Hause, ne? Auch wenn man sich da mal mit dem einen oder anderen fetzt oder das Wort fliegt, ist ja irgendwie ein bisschen wie Familie auch, ne? Ja. Aber es ist ein Ort, an dem man immer wieder zurückkehrt und auch wenn schwierige Zeiten sind, die man irgendwie zusammen durchsteht, ne? Das heißt, Sehnsucht gehabt, wieder zurück in Teilzeit in die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.
Ja.
Weil es einfach so schön war. Wie ging es weiter?
Ja, gearbeitet, dann zweites Kind, ja, nein. Ich war so, das Ganze normal. Und bei der ersten Geburt war echt sehr lange.
Ja.
Dachte okay. Ich, nö, nie wieder. Und dann war es halt so, also ich war ein Einzelkind. Da weiß ich nicht, wie es ist, wenn du mit Geschwistern aufwächst. Und mein Mann hat halt Geschwister. Der hat immer gesagt, ja. Und wenn uns was passiert, dann ist die Große allein. Und okay, überredet.
Okay, ging dann doch einfacher.
Ja.
Okay.
Ja, danke. Und dann bin ich schwanger geworden, 2016.
Wie alt warst du dann? Hilf mir einfach.
36.
36, okay.
Doch, ja, das muss ich gerade selber überlegen. Ja, und dann, also ich habe gearbeitet weiterhin. Also natürlich nicht mehr im OP und so, aber ganz normal im Backoffice, Rechnungen, Arztbriefe. Bis zur 28. Woche.
Und der Bauch wurde immer größer.
Ja. Und wir waren so viele Helferinnen gleichzeitig schwanger. Mein Chef hat schon die Krise gekriegt, gell?
Wie viele Helferinnen wart ihr da?
Insgesamt?
Ja.
Also wir haben 2 Praxen, eine in Kirchheim-Tech und eine in Filderstadt.
Ja.
Und in Kirchheim waren wir 6 bis 8 Leute.
Okay.
Und wir waren aber aufgeteilt in den Praxen. Also wir waren nicht alle gleichzeitig schwanger in einer Praxis, sondern in beiden noch schlimmer. Und ja, und ich, wie gesagt, bis zur 28. Woche. Und du bist halt schon kugelig, gell?
Aber ist ja auch irgendwie schön, wenn man da nicht alleine im Team ist, sondern da ist dann noch jemand. Ja. Natürlich für den Chef, ne? Ich bin ja auch Chef, ne? Das ist uncool, wenn man denkt, okay, bald fällt ein bisschen was weg. Ja. Aber irgendwie das dann auch ein Stück weit gemeinsam zu erleben, ist ja auch irgendwie.
Ja, es war witzig, wenn alle Kugelbäuche dann morgens in der Küche saßen.
Alle einen halben Meter vom Tisch entfernt saßen, ne? Ja.
Ja, und dann in der 28. Woche hat unser Praxismanager gesagt, so, ihr geht jetzt ins Beschäftigungsverbot, weil irgendwann du wirst halt doch schwerfälliger und gehst halt doch mal kurz am Röntgen vorbei oder in Läufchen Steri und so unbewusste Sachen halt, wie du machst. Ja, dann bin ich in der 28. Woche mein Kistle packt und dann war ich zu Hause. Hast du genug zu tun?
Ja, was macht man da?
Kinderzimmer streichen, Möbel aufbauen.
Stimmt. War dann das zweite Zimmer oder haben die eins gemeinsam
gehabt? Nee, die haben zwei. Also wir haben zwei Kinderzimmer.
Also jeder hat sein Zimmer gehabt. Das heißt, da wurde dann schon die kleine neue Welt aufgebaut. Ne? Das erste Kind war da. Wie alt war es da?
Fünfeinhalb.
Und hat die sich auch gefreut oder war das dann so?
Na also ja, sie war so am Anfang, kriege ich wirklich noch eine Schwester?
Muss das sein?
Aber mittlerweile.
Okay. Okay, das heißt, du bist nach Hause aus dem Teamgefüge so ein bisschen raus, hast dich vorbereitet darauf, dass du jetzt ein zweites Mal
bist. Ja. Und die kam dann auch schon in der 37. Woche.
3 Wochen früher.
Aber ist ja nicht wirklich wild.
Heutzutage nicht mehr, glaube ich.
Nee, nur die, als er auf die Welt kam, sie konnte nicht atmen, weil ich wohl nach diesem Glukosetest noch Schwangerschaftsdiabetes hatte und da gehen irgendwie diese Lungenkapillaren oder Bronchien nicht richtig auf.
Okay.
Also die kam und in 1,5 Stunden.
Bisschen schneller diesmal.
Ja, Gott sei Dank. War schön, ist halt nett.
Ja.
Und dann konnte sie nicht atmen und wir waren in Esslingen und kamen sie gleich in die Kinderklinik. Musste dann nur beatmet werden.
Ja.
Und ja. Und ich bin, also du kannst ja da auch übernachten. Aber ich habe gesagt, ey, ich kann das nicht. Ich fahre lieber jeden Morgen hin und gebe meine Fläschchen ab. Also dieses abgepumpte habe ich dann auch gemacht.
Wie war das für dich? Also ich kann mir das immer schwer vorstellen.
Das
ich habe nie, ich hab nie ein Kind im Bauch getragen. Ich habe 2 Kinder, ne? Aber wie ist das, wenn man ein Kind bekommt und dann ist es nicht bei einem, sondern dann ist es erstmal weg und dann ist da so eine Distanz da. Wie ist das für eine Mama?
Es war nicht schön, vor allem in der Kinderintensiv, weil die wurde ja dann beatmet. Und schon allein dieses unrealistische Brustkorb anheben, wenn die geatmet hat, fand ich schon schlimm. Magensonde, da eine Infusion. Und also die Krankenschwestern waren super nett dort. Und haben auch gesagt, Sarah, wenn du willst, du kannst sie jederzeit rausnehmen. Aber jedes Mal, wenn ich die irgendwie angefasst habe, ist die so vom Blutdruck und Puls hoch. Das war ja pure Stress für das Kind. Und dann habe ich sie einfach, also ich habe sie schon berührt, aber habe sie halt dann nur ab und zu raus, weil ich dachte, nee, das arme Ding. Du musst ja erstmal mit allem auch klarkommen.
Hast das Gefühl gehabt, es tut dem der Kleinen jetzt einfach besser, wenn sie.
Ja, die kamen gleich in Stress, sobald ich die angehoben habe.
Ja.
Und dann piept ja alles. Das ist eh Respekt, dass du irgendwas kaputt machst.
Ja, die sind ja ganz klein dann
auch. Ja, die war 48 Zentimeter mit 3200 Gramm. Also schon klein.
Irgendwie auch ein Wunder. Also ich denke jedes Mal, wenn kleine Kinder in die Praxis kommen, denke ich jedes Mal, es ist doch wirklich irgendwie ein Wunder. Ne? Also
voll.
Aus dem Nichts entstehen dann solche kleinen Körperchen. Ja. Okay, und dann bist du nach Hause gegangen.
Ja, ich bin dann jeden Morgen nach Esslingen gefahren. Wie gesagt, da gab es feste Zeiten, wo du halt deine abgepumpte Milch in so einen Storchenschrank stellen durftest mit Beschriftung, dass die halt was da haben, wenn die...
Wenn sie was brauchen, ja.
Und natürlich war ich auch noch so zu Besuch mit Freundinnen, Omas, Schwester, also mit der großen Schwester. Und ja, dann war Tag 9.
Tag 9 nach der Geburt.
Und an dem Morgen hat mein Ex-Mann gesagt, du, ich fahre mit nach Esslingen und wir nehmen alles mit, Maxi-Cosi, Klamotten, dass wir die Kleine mit heimnehmen können. Sag ich, uff. Okay, sag ich kenne mich medizinisch schon ein bisschen aus, aber ich kann halt safe kein Kind reanimieren. Weil mit der Sauerstoffsättigung. Ja, und dann sind wir dann nach Esslingen.
Das heißt, es war Initiative von euch quasi. Das Klinikum hat nicht gesagt so.
Wir haben halt alles mal mitgenommen auf gut Glück.
Okay.
Und dann war es tatsächlich so, wir kommen rein in die Kinderintensiv, gell, laufen ins Zimmer leer. Ich so, hä? Dann kam die Kinderärztin, ja, hi, guten Morgen. Ich so, stimmt irgendwas nicht? Ja, die Lilly hat seit gestern Abend eine Sauerstoffsättigung von 100%. wie weit wir wären zu Hause. So, ja, wir sind fertig. Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr sie mitnehmen. Ich so, hä?
Als hättet ihr es gerochen.
Ja, und dann sind wir in das andere Zimmer. Und dann habe ich die ja nach 9 Tagen zum allerersten Mal gesehen, ohne Beatmung, ohne Magensonde. Also dachte ich, oh Gott, wie süß ist denn die bitte, weil du ja am Anfang voller Schläuche war.
Mhm.
Und ich hatte, also klar hatte ich das Muttergefühl, aber ich hatte voll Angst, noch die anzufassen, weil ich immer dieses Zerbrechliche halt im Kopf hatte. Und dann habe ich sie geschnappt und gedrückt. Ja, und dann sind wir heimgefahren mit Baby. Und wir haben sie dann ins Bett gelegt, ins Kinderzimmer. Und dann hat mein Ex-Mann die Große geholt vom Kindi. Und hat irgendwie gesagt, ja, die Mama schläft und du musst ganz leise sein. Und die kam in die Wohnung und hat geblickt, von der Kleinen ist die Kinderzimmertür zu. Die guckt mich an. Mama, ist meine Schwester da? Ich so, ja, guck halt mal ganz vorsichtig rein. Und dann hat ich reingeguckt. Oh Gott, die hat sich so gefreut. Und dann ist sie auch wach geworden. Die so, ja, kann ich die kleinen Arm nehmen? So, ja, klar. Und dann, klar, für so eine 5,5-Jährige ist natürlich so ein kleines Baby, wo aussieht wie so eine größere Puppe. Schon auch ein Highlight.
Lebendiges Spielzeug, ja.
Nee, und also die hat sich mega gefreut, dass die endlich daheim war. Ja, und dann ging das ganze Desaster los.
Es klingt irgendwie wie so ein richtig schönes Leben.
Ja,
es war so ein bisschen Herausforderung da, ja, Frühgeburt und keine Ahnung, zweites Kind, ja, nein, möchte man Beruf oder vielleicht ein zweites Kind, ich würde mal sagen, so ein klassisches Leben, oder?
Ja.
Also es war im Grunde genommen eigentlich schön, gab so ein paar Herausforderungen und die hat man dann bewältigt und aber
es war alles.
Dann ist irgendwie gekippt.
Ja. Also an dem Tag, wo wir die Kleine mit nach Hause genommen haben, ich hatte furchtbare Kopfschmerzen. Also wirklich so ein Kopfschmerz. Ich habe immer zu allen gesagt, ey Leute, ich habe das Gefühl, mein Gesicht platzt. Also ich bin Migränepatientin sowieso, aber sowas, ich hatte es in meinem Leben noch nicht, gell?
Mhm.
Ich immer dachte, oh Gott, ich habe mir aber immer das Gesicht gehalten, weil ich dachte, jetzt.
Wann hat es angefangen? Schon morgens dann?
Wo wir ins Krankenhaus gefahren sind.
Okay, also morgens irgendwann hast du gemerkt, boah, jetzt. Und dann hast du wahrscheinlich aber auch so ein bisschen gedacht, so, pff, keine Ahnung, wird irgendwie was,
Geburt,
die Migräne sein oder sowas, ne?
Genug getrunken.
Geburt, getrunken und
so. Denkst ja nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Hab dann noch Paracetamol genommen.
Mhm.
War mit dem Hund spazieren, weil ich dachte, okay, frische Luft, vielleicht durch die Bewegung. Aber es hat halt alles nichts gebracht, gell? Und bin ich wieder nach Hause. Und habe dann Paracetamol genommen.
Mhm.
Ich dachte, aber das hilft ja gar nicht, wenn du so einen Vernichtungskopfschmerz hast.
Mhm.
Ja, und dann waren Freunde von uns noch da und wir haben gegessen und mir ging es gut. Also bis auf die Kopfschmerzen halt, aber ich war normal in Anführungszeichen. Also ich hatte weder motorische Ausfälle, noch dass du gemerkt hast, hey, die spricht irgendwie seltsam.
Also es kam nicht das Gefühl auf, irgendwas stimmt hier
nein
nicht.
Nein. Mhm. Also klar habe ich mir gedacht, okay, es ist irgendwie anders, weil du so Kopfschmerzen noch nie hattest. Aber du denkst ja nicht, wenn du so jung bist, dass dir irgendwas Schlimmes passiert.
Ja.
Weil ich war gesund. Ja. Ich war schwanger, ich habe nicht geraucht, nicht getrunken. Du achtest ja auf dich.
Ja, auch ein gewisses Gefühl, ne?
Ja.
Aus der Medizin zu kommen. Ne? Dann hat man auch ein gewisses Gefühl, wo man sagt, na ja, gut, jetzt muss man reagieren oder auch nicht. Ja.
Und dann, also es wurde halt immer schlimmer. Also der Schmerz an sich. Und die Freunde von uns sind dann irgendwann gegangen. Und da habe ich zu meinem Ex-Mann gesagt, weißt du was, geh du ins Schlafzimmer. Weil du musst doch früh raus. Und ich schlafe mit der Kleinen ganz in Ruhe auf dem Sofa.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich dann noch eine Flasche gegeben oder gestillt, keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwann alle geschlafen. Ich hatte immer noch Kopfweh beim Einschlafen, also ich habe das schon gemerkt, weil das eben so ins Gesicht gedrückt hat. Ja, und dann war es wohl so, also mein Ex-Mann ist dann morgens aufgestanden und weil auch die Kleine Gott sei Dank geweint hat und hat die dann halt genommen und hat er halt gemerkt, dass ich also nicht mehr richtig ansprechbar bin und so. Also er wollte mich dann auch aufrichten, weil eben die linke Seite gelähmt war und wussten aber zu dem Zeitpunkt keiner, was ist jetzt. Also kennst dich ja mit sowas nicht aus. Und der wollte mich irgendwie hochziehen. Wir haben mich auf den Boden gefallen und hat mich halt liegen lassen. Und er dachte, okay, wenn da irgendwas ist, lieber lasse ich sie liegen, bevor noch irgendwas Schlimmeres passiert. Mhm. Notarzt gerufen und Action und Krankenwagen. Aber von diesem Ganzen, wo der Arzt da war und die mich quasi mitgenommen haben, ich habe keine Ahnung, gell?
Aber man merkt es an deiner Erzählung, ne? Du erzählst, ich habe dann und dann ist das im Passen. Jetzt switchst du in, es war dann wohl so.
Ja,
das
heißt, ich habe keine Erinnerung. Mehr. Für mich hat es einfach Montagabend aufgehört. Oder in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt mit der Kleinen schlafen. Mhm. Ja, und dann natürlich mords die Action, weil junge Frau. Und dann haben die mich ins nächste Krankenhaus, haben dann CT gemacht und haben gesehen, dass ich eine riesen Blutung im Gehirn habe. Und in dem CT habe ich gar nicht mehr reagiert, weil da gibt es ja so Reflexe, dieses Babinski, was du, und da war alles null. Dann haben die mich quasi im CT noch notintubiert und dann direkt mit dem Hubschrauber nach Tübingen ins Uniklinikum. Aber wie gesagt, ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß auch von dieser ganzen Intensivstationszeit gar nichts. Weil ja viele sagen, ja, also war mein Ex-Mann und meine Mutter, die waren ja dann auch immer bei mir und haben mich berührt oder gesprochen. Ich habe echt null Erinnerung an diese Zeit, was auch gut ist, weil ich glaube, das willst du nicht mitkriegen.
Nee, ich glaube auch nicht. Du bist operiert worden dann?
Also
und dann warst du auf Intensivstation?
Bin dienstags angeliefert worden und das Rückenmark kann nur so und so viel Milliliter Blut abtransportieren. Und irgendwann staut sich das halt im Gehirn und dann bricht diese Ventrikelkammer ein und die sitzt irgendwie hinter den Augen und deswegen drückt das so extrem ins Gesicht. Also so wurde es mir halt erklärt. Und deswegen halt auch die Kopfschmerzen, klar, wenn sich das alles im Gehirn staut.
Da ist nicht so viel Puffer, genau, ne, aus der Schädel. Ja.
Und weil halt das Hirn so extrem angeschwollen ist. Also wie gesagt, ich bin dienstags dann in Tübingen gewesen. Und haben die halt mit Medikamente wahrscheinlich versucht, auch den Hirndruck zu senken. Und es hat halt alles nichts gebracht. Und dann haben sie gesagt, okay, eigentlich kann ich an dem Knochen dann so Bohrlöcher machen, dass einfach der Druck nachlässt oder das Liquor fließen kann. Aber weil die Blutung so groß war, haben sie gesagt, nee, sie müssen halt komplett aufmachen. Und dann haben die quasi die rechte Schädeldecke, deswegen habe ich ja auch die Narbe. Also die haben hier angesetzt bis ins Genick, hinterm Ohr wieder hoch und haben quasi den kompletten rechten Teil rausgenommen und eingefroren für 4 Monate.
4 Monate?
Mhm, die Schädeldecke.
Okay, das heißt 4 Monate offener Schädel.
Also ich hatte quasi über meinem Gehirn nur die Kopfhaut.
Okay.
Und ja, nach 4 Wochen wurde ich dann wach. Oder die Ärzte haben gemerkt, dass ich aufwachen will. Und das Einzige, was ich aus dieser Intensivstationszeit weiß, wo die quasi das Koma ausgeleitet haben, ich war ja intubiert, also mit einem Schlauch im Hals zur Beatmung. Und dieses Rausziehen von diesem Tubus ist das Einzige, was ich aus dieser Intensivzeit weiß. Dieses, also das merkst du, wenn da irgendwas aus dem Hals zuhört.
Ja. Da hat man normalerweise nichts drin, ja.
Und das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen kann, ja, an das erinnere ich mich aus dieser Koma-Zeit. Alles andere, Schädel aufmachen, Hubschrauber fliegen, nein.
Wann war so der erste Punkt, wo du, ich sag jetzt mal, ins Bewusstsein zurückgekommen bist, wo du gesagt hast, du nimmst die, ich sag jetzt mal, Realität wieder wahr?
Also ich habe schon, weil da waren natürlich super viele Leute in dem Zimmer, gell? Da habe ich dann schon, also ich habe dann so rumgeguckt und habe meinen Kopf gedreht und dachte so, hä? Weil du kommst halt irgendwann nicht mehr weiter. Und dann gucke ich so runter, da hängen Schläuche, Beutel, da Infusion und dieser Diffusor mit diesen langen Spritzen, wo halt Medikamente geben.
Ja.
Ich dachte so, hä? Ich hatte doch gestern nur Kopfweh. Also für mich war immer noch gestern.
Also es war, hast du auch so wirklich empfunden, dass du bist wach geworden und hast gedacht, ey, ich habe mich doch gestern ins Bett gelegt. Warum liege ich
jetzt hier? Was mache ich hier?
Krass, okay.
Also ich habe echt von dieser Zeit, ich weiß es nicht. Und dann wirst du ja von der Intensivstation, haben die mich quasi hochgebracht in Tübingen auf die Schlaganfallstation. Aber mein Körper war so geschwächt, ich bin echt im Aufzug schon wieder eingeschlafen. Gell? Und irgendwann lag ich halt im Bett und mach so meine Augen auf, guck nach links und da stand mein Ex-Mann links von mir. Und ich war so voll, hä? Also diese Zeit einfach. Und dann gucke ich so rüber und der war halt schon ein bisschen aufgelöst, weil die Ärzte in Tübingen ganz klar zu ihm gesagt haben, sie wissen nicht, A, wie ich zurückkomme, mhm, dass es halt auch so Wachkoma-Geschichte oder behindert bleiben kann. Mhm. Oder weil die Blutung so nah an der Erinnerung war oder an dem Zentrum, dass es halt sein kann, dass ich einfach niemand mehr erkenne, mhm, oder nicht weiß, dass ich Mann, Kinder, Hund, mhm, whatever. Und dann guckt er mich an, sagt er, weißt du, wer ich bin? Und ich musste halt lachen. Ist ja klar, weiß ich, wer du bist. Also.
Ja.
Und ich so, Entschuldigung, was mache ich hier? So, ich hatte doch gestern nur Kopfweh. Der guckt mich an. Der so, ey, wir haben nicht gestern. Ich so, wie, draußen Schell? Also für mich war diese Zeit, diese 4 Wochen schlafen, keine Ahnung. Dann sagt er, du, wir haben 4 Wochen später. So, ich hatte doch nur Kopfweh. Also das war so voll unreal für mich.
Ja, ey, müssen wir ganz ehrlich sagen, es ist ja auch unreal.
Voll.
Also normalerweise wachen wir am nächsten Tag auf und wir haben eine Nacht dazwischen, da ist in der Regel nichts passiert, ja. Vielleicht sagt einer, er war auf Toilette oder er hat sich was zu essen, ja, geholt, ne? Aber zu sagen, völlig anderer Ort und 4 Wochen dazwischen liegen, das ist ja auch völlig unreal.
Voll. Vor allem, weil ich eben aus dieser Intensivstation Zeit, dass du jetzt mal bewusst wahrgenommen hast, dich wäscht jemand oder hey, meine Mama ist da, die spricht mit mir oder berührt mich. Mein Ex-Mann hat auch gesagt, ich habe dir immer mit dem MP3-Player Musik laufen lassen, deine Lieblingslieder. Ich habe keine Ahnung, gell?
Wann war so der erste Punkt, dass du realisiert hast, du lagst im Koma, du hast eine Blutung im Gehirn gehabt, du kannst dich nicht mehr
gar nicht
bewegen?
Also das ging erst, wie gesagt, mein Mann hat mir dann halt so stichworthaltig kurz erklärt, ja, und du bist in Tübingen und du hast einen Schlaganfall und eine Gehirnblutung und du hast eine Glatze und dein Schädel ist eingefroren. Und du denkst dir so, hä, wann ist das alles passiert? Also
es kam nicht so richtig an. Also du hattest quasi noch Schwierigkeiten, überhaupt in der Realität anzukommen. Ja. Zu sagen, nee, warte mal, ich bin gestern ins Bett gegangen, ja, sagt der Schlaganfall, Blutung, du so,
Ja, ich war voll,
ich muss jetzt mal klarkommen, dass wir 4 Wochen später haben.
Vor allem, weil ich eben nichts, also dieser Abtransport zu Hause, dieses Hubschrauberfliegen, keine Ahnung.
Fehlt alles, ja.
Ja, und dann kam schon mein Neurochirurg mit meiner Akte ins Zimmer. Ich so, hi, und er ist, guten Morgen. Ich so, was ist hier los? Dann hat er so die Akte auf meinem Bett und guckte mich an. Ja, also hat es halt medizinisch erklärt. Ich so, interessant. Weil passiert ja auch nicht so oft. Machst du nicht jeden Tag.
Nicht so, nee.
Und dann hat mich halt interessiert, wo ist mein Knochen? Also ich habe dann auch erstmal hingefasst. Mhm. Und am Anfang war halt das Gehirn noch sehr präsent, weil das richtig, also der Deckel war ja weg und das Gehirn braucht Platz. Schon, und wenn ich da hingelangt habe, war halt noch so eine Beule. Mhm. Und schon allein das, weil mich die Chirurgie eben interessiert, hat mich das super fasziniert. Mhm. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ist cool. Sag ich, aber wo ist mein Knochen? Weil ich wusste noch von ganz, ganz früher, hast du ja so Knochenteile teilweise in Oberschenkel eingenäht oder in Bauchdecke, einfach wegen der Versorgung. Sagte, nee, du hast einen blauen Gefrierbeutel, da ist ein Pepper drauf mit deinem Namen und der liegt bei uns unten in der Kühlung mit ganz vielen anderen Knochen. Ich so, voll schön.
Toller Gedanke.
Ja, und dann hat er das halt alles so erklärt. Und was ich natürlich im Kopf hatte, ey, du hast ein neugeborenes Kind daheim. Also das war mir schon noch im Bewusstsein. Und als der mir dann gesagt hat, ja, wir haben 4 Wochen später, ich dachte so, hä, du hast ein Kind daheim oder 2 Kinder. Und die meisten, wo selber Kinder haben, wissen, diese anfangszeitliche Magie, gell? Mhm. So dieses ganze Kennenlernen und Fühlen, Tasten, Sehen, das hatte ich ja alles gar nicht. Und in 4 Wochen passiert halt mit so einem Baby viel, gell? Ja, und dann war es halt so, also natürlich waren alle geschockt, familienmäßig, Freunde. Und die haben mir dann halt alle zusammengeholfen. Also meine Mutter, extrem viel gemacht, was sie jetzt auch noch tut. Die ist jetzt in Rente seit 4 Jahren und hat halt viel Zeit. Mhm. Und die hilft mir unglaublich viel. Da bin ich auch echt super dankbar, weil Ja.
Also ich beim Zuhören muss ich ja schon versuchen mitzukommen. Ne? Also wie irgendwann hast du ja dann registriert, also hast du jetzt gesagt, ne, du hast gemerkt, warte mal, 4 Wochen war meine Tochter ohne mich, ne? Und irgendwann hast du ja dann auch gemerkt, du hast einen Schlaganfall gehabt, du hast eine Halbseitenlähmung. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo das dann, wie soll man sagen,
ankam,
in der Realität ankam, also dass du gemerkt hast, warte mal, okay, es sind jetzt wirklich 4 Wochen später, ich habe einen Schlaganfall gehabt, ich habe eine Blutung gehabt, ich kann die Hälfte meines Körpers nicht, kannst du dich da noch dran erinnern, dass, wo das angekommen ist tatsächlich?
Also diese 4 Wochen, das war angekommen, erst ein paar Tage später wirklich. Weil natürlich liegst du dann da und machst dir Gedanken. So, hey, weiß ich was, bla. Mhm. Aber dass das wirklich 4 Wochen waren, ist für mich nach wie vor also unglaublich. Und dann, klar, bewegst du dich im Bett und durch diese Hirnverletzung ist halt meine linke Seite komplett gelähmt. Und wenn du dich halt irgendwie drehen willst oder so, dann hast du halt gemerkt, hey, du kannst halt nicht steuern. Weil jeder Normale dreht sich irgendwie im Bett, mhm, oder... Ja, und dann kamen ja eh immer die Pfleger und haben mich umgelagert, weil du dich ja halt auf den Mund liegen darfst, weil ich mich eben nicht allein bewegen konnte. Und ja, da wurde es dann immer wieder präsenter. Okay, die linke Seite ist gelähmt, weil dann die Ärzte auch gesagt haben, ja, du wirst nicht laufen können. Und weil eben, du musst ja was mit deinem Gehirn steuern, weil durch die Verletzung im Gehirn, das blendet quasi die linke Seite aus.
Also haben die dir gesagt, du wirst jetzt erstmal nicht laufen können, oder haben die dir gesagt, naja, also ob du jemals wieder laufen kannst?
Das, ja, wird halt schwierig.
Haben die dir schon auch so ehrlich gesagt, ja, gesagt, okay, also
das eventuell
was Rollstuhl, was du irgendwann wieder können werden würdest, ist unklar.
Also er hat gesagt, der Arm links, glaubt er nicht, dass da nochmal eine Verknüpfung stattfindet, weil einfach die Gehirnverletzung zu groß war. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, ich verzichte wirklich gern auf den Arm, wenn ich mobil bin, weil ich habe 2 Kinder. Ich kann nicht mit dem Rollstuhl durch die Gegend fahren. Und es war immer die größte Motivation. Weil mit einem Arm kannst du leben. Und die Kinder, in Anführungszeichen, werden auch alleine groß oder selbstständiger, ziehen sich alleine an, du musst keine Windeln mehr machen. Mhm. Und so hat sich das dann alles gefügt.
Ich würde gerne noch ein bisschen eintauchen in dieses Identitätsthema. Ne? Also du bist ja jemand gewesen, der ein freies, der ein wildes Leben hatte, wie wir gesagt haben. Ne? Du hast einen Job gehabt, der dir Spaß gemacht hat, und du warst eigentlich total unbeschwert, agil. Ne? Und dann wirst du wach, bist 4 Wochen im Koma gewesen, und du registrierst, du hast 4 Wochen mit der Tochter verloren, du hast deine Mobilität verloren. Man weiß nicht, wie viel davon noch zurückkommt, ja. Wie bist du damit umgegangen? Also es gehört ein Stück weit zu unserem Leben, ja, dass sich Dinge verändern, dass wir manche Dinge nicht mehr können. Das ist ja jetzt ein sehr einschneidender Bruch gewesen, sehr krasser Bruch gewesen. Ne? Aber wie bist du damit umgegangen, mit diesem, wie soll man sagen, mit diesem Umdenken, mein Leben sieht jetzt irgendwie anders aus? Irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, mein Leben wird jetzt wahrscheinlich so aussehen. Dann hast du ja wahrscheinlich auch zurückgeguckt und gesagt, bisher sah es aber eigentlich so aus, ne? Und dann zu sagen, wie bist du damit umgegangen? Also dieser Prozess, weil viele stecken ja da drin, manche stecken ja sehr lange da drin, damit zurechtzukommen und zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um, wie gehe ich einen weiteren Weg?
Also es war so, wo ich wach war und der Neurochirurg bei mir war zum Erklären, hat er gesagt, weil ich gesagt habe, ey, was ist denn mit meinem linken Arm? Dann sagte Sarah, hör mir jetzt ganz genau zu. An dem Dienstagmorgen, wo du mit dem Hubschrauber gelandet bist und wir das gesehen haben, wie jung du bist und was du für eine Diagnose hast, wir dachten alle, oh nee, so eine junge Mutter und dann so ein, sagte, und wir dachten alle, ah, du schaffst's nicht, weil eben das mit dem Gehirn so tricky war. Oder du bleibst Wachkoma-Patientin, Pflegefall, behindert. Sagt er, und deswegen bitte verzichte auf diesen Arm. Und am Anfang denkst du dir, der hat halt gut reden. Aber so nach und nach habe ich dann gedacht, ey Sarah, es ist halt wirklich so, du bist hier und du bist im Kopf klar. Gut, ich vergesse super viel, muss mir tolle Sachen aufschreiben, aber ich bin da. Und dann habe ich gedacht, gut, es ist jetzt so, es ist passiert, ich kann es nicht ändern, also muss ich einfach das Beste draus machen. Ja.
Boah, krieg ich Tränen in die Augen.
Ich auch.
Das ist ja im Grunde genommen, klar, in der Psychotherapie bringen wir das dem Patienten immer bei oder ich mir dann auch selber zu sagen, naja, manche Dinge können wir nicht ändern, da auch nicht dran zu hadern und uns auf das zu fokussieren, was, boah.
Oh nee, mein Make-up.
und das auf das zu fokussieren, was da ist, ne, ist dann schon auch
Das
beeindruckend,
ist schon,
berührend.
Ja.
Also kann ich jetzt nicht mehr verstecken, ne? Zu sagen, okay, man ist dankbar dafür, dass man noch da ist, ja.
Ja.
Und alle auch gedacht haben, okay,
Das wird das, halt nicht mehr, oder?
Genau. Zu sagen, okay, zwei Kinder werden ohne Mama groß, ne? Und zu sagen, okay, es hat aber doch geklappt. Wir verzichten auf den Arm. Aber dafür gibt es halt Sarah noch, ne?
Ja. Also da habe ich mir immer gedacht, hey, okay. Es ist halt so, wie gesagt, ich kann es ja nicht ändern. Klar, würde ich gern ändern, wenn ich es könnte. Aber ich habe immer gedacht, hey, du hast einfach eine Chance auf ein zweites Leben. Ich meine, die in Tübingen haben auch gesagt, sie sehen Fälle, wo sie quasi schon entdeckeln, aber wo einfach die Hirnschädigung schon so groß war, dass das echt so Wachkoma-Geschichten waren. Und deswegen habe ich gedacht, hey, nee, ich bin halt da. Also mache ich das Beste draus. Dann habe ich gesagt, ey, außerdem, ich bin 37, ich habe zwei Kinder. Wie gesagt, die ersten Monate musste ich Rollstuhl fahren, weil es einfach, also ich war ja so pflegebedürftig, ich hatte Windeln, Katheter, ich konnte ja nichts, mich nicht alleine waschen, nicht Zähne putzen, nicht alleine essen.
Wie war das für dich? Also ich meine, du warst total, ich spreche es mal an, wildfrei, selbstständig, mobil, bist so eingeschlafen.
Und wachst und
bist
auf
wach
und
geworden
nix.
Und brauchst echt Hilfe. Wie ist das für dich? Ist es also
furchtbar. Vor allem, also jetzt mal ganz krass gesagt, wenn du mit 37 Katheter, Windeln, Magensonde, also schon allein dieses
Yummy.
Windelgefühl.
Okay.
Und es ist auch ein Stück weit erniedrigend, weil wenn du immer selbstständig bist und dann halt wegen jedem Kleinigkeit klingeln muss, weil du halt einfach, ich konnte mir nicht mal eine Flasche alleine aufmachen. Weil klar habe ich jetzt mittlerweile nach 9 Jahren Sachen, wo ich weiß, okay, klemmst du dir zwischen die Beine oder zwischen die Schuhe und drehst, geht schon. Aber so in dem Moment, wenn du immer unabhängig warst und nicht auf Hilfe angewiesen warst, ist es schon hart.
Und auch in diesen Situationen, jetzt nehmen wir mal wirklich so einzelne Situationen, mal angenommen, du konntest jetzt irgendwas nicht und dann kommt der Frust hoch, so, scheiße, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Wie bist du dann damit umgegangen? Hast du gesagt, okay, ich lerne es jetzt wieder oder es ist halt so? Oder also wie bist du in den einzelnen Situationen damit umgegangen und hast nicht, keine Ahnung, die gesunden Füße genommen und hast dann, keine Ahnung, die Flasche ins Eck geschossen oder sowas? Weißt du,
ja, ich habe halt viel ausprobiert.
Hast. Okay.
Wobei, ich war ja lange in der Reha. Und da hast du ja dann auch solche Sachen wie Alltagstraining, Haushaltstraining, Kochen mit einer Hand. Und es gibt natürlich 1000 verschiedene Hilfsmittel für Einarmige. Und so gestaltest du halt deinen Alltag.
Also ich höre schon so ein bisschen, du bist schon ein lösungsorientierter Mensch. Kann das sein, zu sagen, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Okay, was kann ich jetzt aber dann, wie kriege ich das jetzt trotzdem hin? Oder
ja. Ich probiere halt aus und entweder es geht gut und ich habe keine Küchenunfälle oder ich schmeiße halt mal ein Glas um oder schüttes Mehl aus oder mir explodiert die Spaghetti-Packung und 1000 Spaghettis liegen in der Küche.
Und dann?
Es schmeckt
so eine Scheiße.
Natürlich fluchig, ABZ, alles. Und ja, die Kinder helfen mir halt mittlerweile viel. Die Kleine ist 9, die Große wird 14. Und die kommen dann, können wir kochen? Ist ja klar.
Was hast du gesagt? 8 und 14?
9 und 14.
Ich stelle mir vor, auf der einen Seite, wenn Wenn man Hilfe braucht, ist es sehr, sehr unangenehm. Du hast ja auch beschrieben, ist irgendwie erniedrigend. Gibt es aber auch so Aspekte, wo du sagtest, es war auch irgendwie eine schöne Phase, weil man gesehen hat, wie jemand für einen da ist, wenn man nicht funktioniert. Gab es auch solche Anteile oder also solche positiven Aspekte in Anführungsstrichen von, da ist jemand da, weil das Umfeld, also ich stelle mir das so vor, du bist so ein Typ, wie wir es beschrieben haben, ne, frei Unternehmen und positiv und hier mache ich was und keine Ahnung was. Und dann bist du ja nicht nur für dich gesehen eine andere Person, sondern auch für dein Umfeld. Ne? Du wirst ja plötzlich dann hilfebedürftig oder unterstützungsbedürftig oder sowas. Gab es da auch so Momente, wo du gesagt hast, das fühlt sich auch irgendwie positiv an, dass da Menschen da sind, oder hat sich da auch was verändert in deinem Umfeld, wo du sagst, okay, da sind vielleicht Menschen nicht mehr da gewesen, wo du damit gerechnet hättest, oder es sind Menschen da, wo du nicht damit gerechnet hättest oder so?
Ja. Also, da merkst du halt, unterscheidet sich die Freundschaften irgendwann. Weil es waren, also ich war in der Frühreha in Bad Urach.
Mhm.
Und da waren, also hatte ich für mich das Gefühl, da waren teilweise echt Leute nur da, um zu sehen, ey, wie sieht denn die Alte aus mit halbem Kopf?
Als Besuch dann, oder wie?
Ja. Und du siehst ja nicht oft, wenn da jemand mit so einem halben Kopf liegt. Schon noch interessant.
Kopf. Mhm.
Und waren halt dann da zum Angucken und dann war es das. Also, wo ich dann, es ist halt immer weniger, Telefonate weniger, Schreiben weniger. Ich dachte auch, gut. Also ich habe wenige Freunde, aber dafür richtige.
Genau, und die andere Seite war, da gab es ja jetzt aber auch Menschen, wo du gesagt hast, die waren einfach für dich da.
Ja.
Haben die Freundschaften sich dann auch verändert?
Nein.
Sind die irgendwie intensiver geworden?
Intensiver, weil du eben die Zeit, die du zusammen verbringst, genießt. Mhm. Weil halt jeder gesehen hat, ey, es kann halt so schnell anders sein. Mhm. Ich meine, bei mir war es aber eine Nacht nur, wo sich alles verändert hat. Und ich habe, wie gesagt, wenige, aber dafür halt super intensive Freunde, wo mich auch schon, sich 20 Jahre kennen. Und jeder sagt, hey Sarah, obwohl das Leben dich so auseinandernehmen wollte, du bist immer noch gleich wie früher. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kannst du ja gar nicht kriegen.
Bei dem, was du erlebt hast, definitiv, ja.
Und ich war halt echt, klar gab es natürlich Tage, wo ich mir auch gedacht habe, ey, willst du halt echt so leben? Oder kriege ich das wieder hin? Weil du zweifelst ja dann auch an dir selber. Habe ich denn die Kraft und den Mut? Und ich dachte immer, hey, du hast eine Chance, du musst es nutzen.
Wenn wir jetzt mal zurückblicken zu der Sarah vor dem Schlaganfall und der Sarah, die du jetzt siehst, quasi im Spiegel. Was siehst du, wenn du zurückblickst? Beziehungsweise jetzt siehst du unterschiedliche Menschen, siehst du, also was siehst du, wenn du quasi zurückblickst auf die Sarah mit, ich sag jetzt mal 28 Jahren, ja, und die Sarah, die du jetzt im Spiegel siehst?
Also definitiv stärker und mutiger, weil das kostet nämlich ganz schön Kraft, sowas in Anführungszeichen zu überstehen oder mitzumachen, durchzuziehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es so schreiben soll.
Ich glaube, dass es total schwierig ist, das zu beschreiben. Ja, deswegen versuche ich es rauszukitzeln. Weil nee, ich glaube, das ist, da steckt unheimlich viel Kraft drin, ja, weil ich glaube, wenn man dich schon allein hier sitzen sieht und wie du darüber sprichst, ist ja, stellt man sich ja, also ich habe mir die Frage gestellt, ich habe das Interview ja auch gesehen, was von dir schon bei YouTube gibt, wo ich gedacht habe, okay, wie kann man so damit umgehen? Ja, das ist ja schon.
Also ein Patentrezept gibt es nicht, aber für mich war immer das, was der Arzt in Tübingen gesagt haben, dass sie alle gedacht haben, ja, Wachkoma, Behinderung. Und dachte ich, okay, wenn dir mal so eine Diagnose einfach gesagt wird, dein Leben hätte so und so und so, weil ich hätte irgendwo im Pflegeheim in so einem Wachkoma liegen können. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ey, du musst das Beste draus machen. Also du hast gar keine Option.
Also ich höre so ein bisschen raus, dass du gar nicht so sehr den Blick hattest, wie war dein Leben mit 30 Jahren,
nee,
sondern eher, ich hätte im Wachkoma liegen können oder ich hätte tot sein können.
Ja.
Und das als, wie soll man sagen, als Vergleichsbasis nimmst in Anführungsstrichen und sagst, warte mal, dafür bin ich eigentlich ziemlich gut weggekommen.
Ja.
Und jetzt sagst du jetzt auch noch, durch die wirklich schwere Zeit bist du eher sogar noch ein Stück weit stärker geworden, ja, oder
auf jeden Fall
reifer. Was hat sich, was ist so, was hast du so mitgenommen für dich? Also du sagst, du bist stärker geworden. Wenn man durch so ein Schicksal geht, was sind so die Merkmale, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast für dich? Ne?
Einfach, dass man manchmal kämpfen muss, obwohl man eigentlich denkt, boah, ich schaffe das nicht oder ich kriege das nicht hin, weil es gibt ja einfach auch so viele Menschen, wo psychisch zu kämpfen haben, wo denken, oh Gott, was für ein Berg und ich kann das nicht. Aber es geht, also weil der Kopf macht nämlich ganz arg viel. Wenn du Mut hast und kämpfen willst, dann funktioniert es. Klar, es gibt tausendmal schlimmere Sachen wie bei mir, wo du dann echt denkst, hey, die hat's echt hart getroffen, also die müssen so richtig kämpfen. Aber es funktioniert, weil der Kopf macht ganz arg viel.
Würdest du sagen, du bist glücklich?
Ja. Ich bin glücklich. Weil ich eben das geschafft habe, was ich einfach schaffen wollte. Ich wollte hier sein, ich wollte wieder laufen, ich will am Leben teilnehmen. Und es hat funktioniert. Wie gesagt, klar, mein linker Arm ist nach wie vor gelähmt, aber nach 9 Jahren, es geht alles. Ich back, ich koch, ich putz. Und wie gesagt, meine Mama ist schon seit 4 Jahren in Rente und die hilft mir mega viel, wo ich auch mega dankbar bin. Gut, die ist 67, aber die ist super fit, gell? Und die wirbelt bei mir durch die Wohnung und putzt Fenster und macht das und jenes. Also da bin ich echt froh, dass die da ist.
Ich habe den Eindruck, wir definieren uns viel über das, was wir machen können, was wir leisten können. Wir vergleichen uns und sagen, wir haben diese Karriere gemacht oder wir haben das beruflich erreicht und so weiter. Und habe aber das Gefühl, wenn man es dann runterbricht, ne, oder wenn bestimmte Schicksale dazwischen kommen, ne, verliert ein Partner oder fast sein Leben oder sowas, dann reduziert sich das auf die Kernthemen, die uns eigentlich dann glücklich machen.
Ja.
Du hast das schon ein bisschen rausspüren lassen. Was sind die Dinge, wo du jetzt sagst, nach so einer Zeit oder nach solchen einschneidenden Erlebnissen, das sind Werte, von denen du gespürt hast, das macht ein Leben lebenswert und das macht dein Leben auch lebenswert. Wo du sagst, das ist das, wo du sagst, dafür mache ich das Ganze und dafür ist es lohnenswert und dafür
Also ganz klar mache ich das für meine Kinder, weil ich bin Mama von 2 Kindern. Und dann natürlich auch für mich selber, weil ich bin ja auch jemand. Und ich sage immer, ich bin froh, ich kann morgens alleine aufstehen. Also ich bin nicht auf Hilfe angewiesen, so dass du jetzt Windeln wechseln musst oder Katheter wechseln musst. Und ich kann allein duschen. Ich kann allein aufs Klo gehen, was pure Luxus ist, habe ich gelernt. Weil für jeden ist es normal, du gehst halt aufs Klo oder gehst duschen und ich konnte halt einfach gar nichts. Also. Und ich brauche keine Hilfe. Gut, bei manchen Sachen ja, aber ich kann alleine rausgehen. Ich bin jetzt heute auch mit meiner verrückten Freundin hierher gefahren, ohne groß Hilfe zu brauchen. Und es sind einfach so Sachen, wo ich denke, ey, ich habe ein Zuhause. Ich habe gesunde Kinder, ich habe jeden Tag zu essen, ich habe super Freunde um mich rum, eine tolle Mama, eine tolle Oma. Und was will ich mehr? Also gesegneter kannst du nicht sein, wie dass du einfach eine Chance kriegst, hier zu sein. Klar, ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen verrückt, aber gut.
Also immer noch ein bisschen verrückt und wild, ja?
Ja, irgendwie schon.
Woran macht sich das bemerkbar? Es sind so die Verrückten und die
Ich lache halt viel und bin gern mit Freunden unterwegs. Wir haben jetzt bei uns in der Stadt immer wieder so alle paar Monate so Festle, wo du dann sitzt und Spaß hast und lachst. Und ja.
Bemerkenswert.
Ja, also ich bin auch definitiv stolz auf mich selber. Und wie gesagt, ich sage immer jeden Morgen, Klar, hey, du bist eingeschränkt, in Anführungszeichen. Aber es funktioniert alles. Es geht halt langsamer. Aber als Rentnerin hast du halt Zeit.
Wie alt bist du jetzt?
46.
46. Ja, manchmal tut uns, glaube ich, eine Entschleunigung gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Irgendwie rennen wir alle durchs Leben. Ja, und uns wird eigentlich weniger gut tun, ja, aber wir finden die Bremse irgendwie nicht, ne?
Ich musste auch schon mal dann die Ruhe finden, gell? Weil ich habe ja immer gearbeitet. Und hier und dort und in die Praxis und Kindergarten, Haushalt, Hund, Action. Und dann kommst du halt so richtig runter, weil du merkst, okay, du kannst halt mit einer Hand nimmer im OP stehen. Weil wenn ich zu Hause die Wurstpackung mit dem Mund aufziehe, interessiert kein Mensch. Aber wenn ich halt im OP Knochen erreichen muss oder Implantate und da stößt, mit dem Mund aufmache, das findet man, glaube ich, nicht so gut.
Ja, könnte zu Schwierigkeiten führen.
Ja.
Gibt ja immer wieder Schicksal im Leben. Ne? Das, was würdest du jemandem mitgeben, der sowas erlebt wie du? Ja, erlebt oder etwas Ähnliches. Wo würdest du sagen, das ist so das gewesen, was dir am meisten geholfen hat? Also wir haben ja schon so ein paar Aspekte rausgearbeitet, wo wir gesagt haben, okay, da denkst du schon ungewöhnlich anders, ja, und deswegen bist du auch mit so einer Stärke wahrscheinlich rausgekommen. Aber wo würdest du selber sagen, was hat dir in diesen Momenten ganz besonders geholfen für dich, um durch so eine schwere Phase durchzukommen, auch so eine Identitätskrise. Ne? Also das ist ja wirklich, das Leben vorher hat mit deinem jetzt,
nichts
zu tun. Ich mal sagen, von außen zumindest nichts zu tun. Du hast gesagt, du hast dich nicht wirklich verändert, nee. Ja. Aber von außen, diese Außenbedingungen haben sich ja sehr stark verändert. Ne? Was würdest du sagen, hat dir für dich dabei so geholfen zu sagen, dass du da gut durchgekommen bist und immer noch ein wilder, lebensfroher Mensch geblieben bist?
Also ein Patentrezept gibt es definitiv nicht, dass ich jetzt sagen kann, das und das und das. Aber für mich war halt echt der Aspekt so, okay, du bist jung, du hast zwei Kinder, sorry für die Ausdrucksweise, aber jetzt musst du deine Arschbacken zusammenkneifen und musst einfach das Beste draus machen. Weil natürlich, du hast immer eine Wahl. Weil ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, ey, ich habe doch keine Wahl. Also was bleibt mir übrig? Ich muss kämpfen. Das bin ich meiner Familie schuldig, meinem Umfeld und vor allem mir selber, weil ich bin ja auch jemand. Und dann habe ich doch gut, ich kann es nicht ändern. Das war immer so, Sarah, du kannst es nicht ändern, es ist passiert. Also mach einfach das Beste draus. Und wie gesagt, ich war 6 Monate in Reha, war eine anstrengende Zeit. Aber ich habe Gas gegeben und trainiert und gemacht. Und da hast du ja Wassergymnastik. Für ein Fitnessstudio, also nichts mit Reha, dass du da morgens deinen Kaffee gemütlich und dann das richtige Programm. Ja, und dann, ich habe halt das gemacht, was ging. Ich hatte natürlich auch Tage, wo du echt traurig warst, wo du dir bewusster geworden bist, hey, okay, mir ist das passiert. Und natürlich nimmt es dich mit. Weil sowas steckst nicht weg, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Grippe hast oder dann gab es Tage, da bin ich einfach im Bett geblieben, habe gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache halt gar nichts. Und habe halt geweint oder war traurig. Also das gehört auch dazu, weil du musstest schon auch ein Stück weit verarbeiten. Ich hatte auch in der Reha psychologische Betreuung. Weil klar kannst du sagen, hey, mir geht's gut oder mir macht das nichts, aber das macht definitiv was. Oder du denkst halt drüber nach. Warum ist das mir passiert und ich bin so jung und scheiße und das. Aber ich sage immer, es ist alles gut, weil ich bin hier.
Also ich spüre so eine Ehrlichkeit dem Schicksal gegenüber raus, also dann nicht zu sagen, ich ignoriere das weg, ich ignoriere die Gefühle weg und arbeite einfach, dass es dann durchgeht und tu so, als wenn mein Leben immer noch super wäre, sondern schon zu sagen, naja gut, es war da. Es hat mein Leben verändert. Es ist auch ein trauriges Schicksal. Aber ich mache jetzt das Beste draus, weil es hätte schlimmer sein können, es hätte anders sein können und ich habe noch so vieles, was gut ist.
Ja, definitiv.
Und ich habe das Gefühl, so als wenn sich dieser Invest, also klingt jetzt ein bisschen komisch, gelohnt hätte. Ne? Nicht im Sinne von, ich beiß jetzt den Rest meines Lebens, sondern es klingt so ein bisschen, als wenn du dich zurückgekämpft hättest und gesagt hättest, okay, ich kann nicht mehr laufen, dann lerne ich es halt.
Ja.
Okay, ich kann nicht kochen, ja, dann muss ich es halt jetzt mit einem Arm hinkriegen. Als wenn du dich zurückgekämpft hättest, nicht damit das Leben irgendwie überlebbar ist, sondern wirklich wieder zurück in den in die Freude des Lebens, in die Normalität, in die schönen Momente zurück.
Ja, definitiv.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Voll gerne.
Berührt mich zwischendurch ganz besonders, aber ich finde es bemerkenswert und möchte das einfach auch nochmal ausdrücken, finde es bemerkenswert, wie du damit umgegangen bist, ja,
danke.
Und auch deine Perspektive und dann Weg durchzufinden und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Leben, damit komme ich so irgendwie zurecht, sondern wirklich an einen Punkt zu kommen, wo du sagst, ja, du hast Spaß. Natürlich gibt es Momente, die sind auch blöd, ne? Ich glaub, die hat jeder auch irgendwie, ja. Aber da auch einen Weg zu finden, zu sagen, das ist jetzt, das Leben ist irgendwie auch schön, ne?
Ja, definitiv.
Vielen, vielen herzlichen Dank, dass
danke,
du vorbeikommst.
Dass ich danke, durfte.
An die Freundin.
Danke, Lieblingsfreundin.
gebracht hat, hierher gebracht hat und dass wir echt so eine intensive Zeit hatten.
Gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gern. Schön, dass ihr dabei wart bei Sprechstunde mit dem Leben. Wenn euch die Folge berührt hat oder irgendwie bewegt hat und ihr das Gefühl habt, Mensch, die könnte jemand gebrauchen, dann leitet sie gerne weiter und natürlich nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Ben.